Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klaus und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Unser Thema, über das wir Sie heute am 29. Oktober 2021 informieren wollen, wie Unternehmen vom neuen Klimazeitalter profitieren können.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir stehen Ihnen als leistungsfähiger Finanzexperte zur Seite, suchen gemeinsam mit Ihnen nach neuen Chancen und bieten im Verbund mit den Volksbanken Raiffeisenbanken für jede Anforderung maßgeschneiderte Lösungen. Dabei agieren wir genossenschaftlich, partnerschaftlich und leistungsstark. Mehr unter dzbank.de.
Auf der UNO-Klimakonferenz Ende Oktober in Glasgow, unter den Ampelkoalitionären in Berlin, nahezu überall verhandelt die Spitzenpolitik neue, strengere Regelwerke, um den Ausstoß schädlicher Klimagase zu reduzieren und die Erderwärmung zu verlangsamen, idealerweise sogar zu stoppen. Diese Regelwerke haben zwei Seiten, Verbote und Förderung, Investitionsförderung. Sicher ist, nach Globalisierung und Digitalisierung ist Nachhaltigkeit der nächste Megatrend, der die deutschen Unternehmen gehörig durchschüttelt. Wie genau und welche Chancen sich für deutsche Unternehmen auftun, darüber wollen wir heute informieren. Wir, das sind heute Eva Müller, unsere Tech-Korrespondentin, die sich intensiv damit befasst hat, wie Unternehmen derzeit versuchen, ihren CO2-Fußabdruck zu mindern. Guten Morgen, Eva.
Ja, hallo, guten Morgen, Sven.
Und das ist Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins, der zuletzt viele Gespräche darüber geführt hat, wie die neue Nachhaltigkeit in die Strategien der Unternehmen Eingang findet. Oder eben auch nicht. Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen, Sven.
Eva, lass uns zuerst auf die eine Seite der Medaille schauen, das Regelwerk. Auf welche Verschärfungen müssen sich Unternehmen einstellen? Welche Verbote kommen?
Ja, fangen wir an mit dem grundlegenden System. Das kommt noch aus dem Kyoto-Protokoll von 1997. Da wurde der Emissionsrechtshandel festgelegt. Und seit 2006 müssen jetzt die Unternehmen in Europa für ihren CO2-Ausstoß bezahlen. Also sprich, sie müssen Verschmutzungsrechte erwerben. Und ehrlich gesagt, bis 2018 wurden diese Verschmutzungsrechte überaus großzügig verteilt, verschenkt. Viele Branchen waren ausgenommen, wurden verschont, ganz besonders die großen Verschmutzer aus den wichtigen Industrien. Also haben eigentlich alle schon über diesen Emissionshandel gelacht. 5 Euro pro Tonne, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Aber in den vergangenen Jahren hat sich dann ordentlich was verändert. Seit 2019 werden immer mehr von diesen CO2-Zertifikaten aus dem Handel genommen. Sprich, das Angebot verknappt sich, die Preise steigen. Derzeit sind es jetzt schon 50 Euro pro Tonne CO2 verschmutzen, ausstoßen dürfen. Und viele Auguren sehen jetzt schon die 100 Euro am Horizont. Denn in Glasgow soll eine weitere Reform des Emissionsrechtshandels vereinbart werden mit einem total klaren Ziel, jedes Jahr weniger CO2-Zertifikate auf dem Markt. Und dann gibt's auch noch sozusagen so einen deutschen Alleingang oder Einzelgang. Das ist unser nationaler Emissionshandel. Da haben wir alle kennengelernt Anfang dieses Jahres einen Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne. Ziel sind 55 Euro im Jahr 2026. Und das sind die Vereinbarungen von der GroKo. Und das hat sich bei den Benzinpreisen ja zu Jahresbeginn ordentlich bemerkbar gemacht. Zack, auf einen Schlag war Benzin 6 Cent billiger. 6 Cent teurer, so ein Quatsch, teurer.
Ja, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, dass es auf die 6 Cent überhaupt gar nicht mehr ankommt, weil die Energiepreise ja so radikal und schnell gestiegen sind an der Tankstelle, aber natürlich auch beim Heizöl und bei Gas. So dass das Konzept, was GroKo noch hatte und was jetzt eben die neuen Koalitionäre vereinbaren, einigermaßen über den Haufen geworfen wird. Also die Preise sind ja viel schneller gestiegen, als man das eigentlich erwartet hat. Allerdings ohne, dass die schöne Kohle dann nach Berlin geht mit der CO2-Steuer und dann wieder weiterverteilt werden kann an die Menschen. So war ja ein Konzept und ist ein Konzept von den Grünen. Gerade von denen, die es eben nicht sich leisten können, höhere Energiepreise zu bezahlen. Stattdessen geht das Geld sonst wohin, wegen Knappheiten. Und das ändert nichts an dem Klimawandel und es ändert nichts daran, dass die Konzerne sparen müssen, was CO2 betrifft. Aber Das sorgt natürlich für eine Grundhaltung in der Bevölkerung, die es nicht so leicht macht. Der Start für die neue Koalition wird nicht einfach.
Martin, da hast du total recht. Und deswegen gibt es auch viele jetzt in der Wirtschaft, die fürchten, dass sich die Ampelregierung tatsächlich auf so schlichte Verbote kaprizieren könnte. Also das Verbot des Verbrennermotors, das wird ja immer wieder angeführt. Die EU hat in ihrem Programm Fit für 55, geht also darum, den CO2-Ausstoß um 55% bis 2030 zu reduzieren, schon immer wieder ein Verbot der Benziner bis 2035 gefordert. Norwegen verbietet Benzinkutschen schon ab 2025. Es wird den Grünen ja auch gern unterstellt, sie wollten Inlandsflüge in Deutschland verbieten. Aber es ist ernsthaft im Gespräch, eine Kerosinsteuer einzuführen und die Subventionen auf den Luftverkehr abzuschaffen. Dann wird auch noch das Bahnfahren attraktiver gemacht. Also es könnte de facto doch zu Ende gehen mit der Rumchatterei mal schnell von Hamburg nach Frankfurt. Und die EU hat ja schon verboten, dass Einwegplastik seit Sommer 2021 darf eigentlich keine Plastikröhrchen, Plastikbesteck, Plastikteller mehr verkauft werden. Blöderweise, also in meiner Kaffeebar gibt's in der Latte Macchiato immer noch ein Röhrchen, aber ich denke, das wird sich bald ändern.
Musst du vielleicht mal in Brüssel anzeigen, dass es da nicht richtig läuft in deiner Kaffeebar.
Genau. Ja, da ist mir meine Kaffeebar zu lieb. Ich sag's nur jedes Mal. Kannst du mir das bitte ohne Plastikröhrchen geben?
Ja, was die Wirtschaft ja lieber hat als Verbote, das merkt man an deiner Kaffeebar, ist die Förderung. Also, dass Geld ausgegeben wird oder ansonsten Anreize gegeben werden für Investitionen. In diesem Fall eben für Investitionen in Green Economy, in nachhaltiges Wirtschaften. Eva, wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, also ich glaube, jeder kennt mittlerweile diese E-Auto-Kaufprämie. Da gibt's ja bis zu 9.000 Euro für einen Vollstromer und ich glaube 6.750 Euro, wenn man sich einen Plug-in-Hybrid kauft. Also bei mir in der Straße stehen jetzt schon 10 Autos mit E-Kennzeichen und prügeln sich um die 2 Stromtankstellen, die es da gibt. Es gibt diese Solaranlagenförderung, da bis zu 30% der Nettoinvestitionssumme, maximal 45.000 Euro, kann ich Fördermittel kriegen, wenn ich mein Dach mit einer Solaranlage und dazu noch eine Batterie in den Keller reinstelle. Das sind so die Sachen, die jeder Private für sich nutzen kann. Und dann gibt's natürlich die richtig, richtig fetten Summen, nämlich zum Beispiel den Green Deal der EU, mit der ja die Wirtschaft nach Corona jetzt wieder aufgepumpt und gepusht werden soll. Und da hat allein so dieser Grüne, der Öko-Teil, ein Volumen von 550 Milliarden Euro. Und auch das Corona-Aufbauprogramm in Deutschland hat eine grüne Komponente, die macht 100 Milliarden Euro aus. Also das sind gigantische Summen, auf die sich da die Unternehmen freuen können, die in ja nachhaltige grüne Technologien investieren, also Unternehmen etwa, die in die Wasserstofftechnologie investieren können, allein in Deutschland 9 Milliarden Euro an Fördermitteln kriegen oder Unternehmen, die sich um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos kümmern, die haben immer noch ein Volumen von 1,2 Milliarden Euro an Fördermitteln zu kassieren. Und jetzt ist ja die deutsche Industrie oder die deutschen Unternehmen ja auch noch sehr exportorientiert. Und das Grüne, das ist ja weltweit total in im Moment. Also nehmen wir nur mal Joe Biden in den USA. Der hat 2.000 Milliarden Dollar über die nächsten 4 Jahre sozusagen ins Schaufenster gestellt und gesagt, hier, dafür wollen wir grün investieren, wollen wir die Infrastruktur nachhaltiger gestalten. Und ich meine, da hoffen natürlich auch viele deutsche Unternehmen, dass sie sich ein Stückchen davon abschneiden können.
2 Billionen Dollar, das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist sozusagen das, was die öffentliche Hand anbietet. Der Markt, die Privatinvestoren schwenken aber auch um, ne?
Genau richtig. Es gibt immer mehr Investoren, die Green Bonds nachfragen. Also sprich, Unternehmen können billig Geld bekommen, wenn sie nachhaltige Projekte finanzieren wollen. Hohe Zinsen oder höhere Zinsen müssen sie zahlen, wenn sie nicht auf den grünen Zug aufspringen und sich in neue Technologien und umweltfreundliche Vorhaben stürzen. Total spannend, das Volumen solcher Green Bonds, das wächst wie verrückt. Also im ersten Halbjahr 2021 waren das 240 Milliarden Euro an neuen Green Bonds, die aufgelegt wurden. Das sind 2,5-mal so viel wie im ganzen Jahr 2020. Derzeit gibt es weltweit grüne Anleihen oder stehen grüne Anleihen im Wert von fast 1 Billion Euro, also 1.000 Milliarden Euro aus. Das macht, obwohl der Markt ja noch total jung ist, schon jetzt 6,5% am gesamten europäischen Anleihemarkt aus. Und wie beliebt das ist, das sehen wir jetzt zum Beispiel ja gerade an Daimler, unserem schönen deutschen Vorzeigeunternehmen. Die haben im März einen Green Bond über 1 Milliarde Euro begeben. Und das war schon der zweite. Also im September 2020 hatten sie auch so einen Green Bond aufgelegt. Der ist offensichtlich so super gelaufen, dass sie die Nummer gleich nochmal abgezogen haben.
Wobei man bei diesen Green Bonds, generell bei grünen Anlagen, immer genau schauen muss, ist das wirklich so grün, was da drin ist und was behauptet wird. Eine größere Recherche haben wir bei den Shownotes hinterlegt. Martin, Eva hat das Beispiel Daimler genannt. Das scheint in der Tat ganz erfolgreich zu sein. Du hast jüngst mit dem Chef Ola Källenius gesprochen. Kann man sagen, Titel unserer Folge heute, dass Daimler von der Klimawende profitiert?
Ja, zumindest sind die Ergebnisse im Augenblick recht gut. Das trotz Halbleiterkrise, was ja es den Autofirmen schwierig macht oder schwer macht, so viele Autos zu produzieren, wie sie möchten. Trotzdem, die Ergebnisse werden dieses Jahr sehr ordentlich sein. Und die Elektroautos, die man ja relativ frisch anbietet, sind so knapp, dass der Vorstand wie die Mitarbeiter etliche Modelle nicht bestellen können. Also Källenius zum Beispiel hat erzählt, dass er jetzt schon ganz gerne sich in die elektrische S-Klasse bestellen könnte, aber er muss weiter normale S-Klasse fahren, weil erstmal die Kunden kommen, ne, bevor der Vorstand sich bedient.
So gehört es sich.
Genau. Das liegt, also dass es so gut läuft, liegt an der Elektroprämie, die Eva ja kurz vorgestellt hat, aber nicht nur. Ne. Vor allem an der Börse macht sich diese klare Elektrostrategie von Källenius bezahlt. Er will ja spätestens 2039 den letzten Verbrenner verkaufen. Und das wirkt sich wirklich gut aus auf die Marktkapitalisierung. Allein in diesem Jahr ist der Kurs von Daimler um 50% gestiegen.
Hier noch ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter haltung.dzbank.de.
Also Daimler ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das es versucht und offensichtlich auf ganz gutem Wege ist, sich in diese neue Klima-Ära hinein zu transformieren. Glücklicherweise gibt es eine Technologie wie eben Elektroautos. Eine Infrastruktur wird da bereitgestellt. Es gibt viele Beispiele von Investoren, die da hinein investieren wollen. Bei anderen Unternehmen stelle ich es mir wirklich viel schwerer vor, beispielsweise bei der Lufthansa. Elektroflugzeuge gibt es ja noch nicht.
Ja, also es gibt, glaube ich, die ersten. Ich glaube, sogar Tesla probiert da ein bisschen dran rum. Die ersten, die es versuchen. Aber das wird noch viele Jahre dauern, bis das funktioniert, wenn es überhaupt je funktioniert. Ja, was macht die Lufthansa? Die Lufthansa hat erstmal sehr viel weniger ambitioniert klingende Ziele rausgegeben. Also sie sagen, der CO2-Ausstoß im Jahr 2030 soll auf die Hälfte dessen reduziert werden, was 2019 war. Also nicht 2020, weil da lief's ja, da wurde ja nicht so viel CO2 ausgestoßen, weil die Flugzeuge alle rumstanden, statt zu fliegen. 2019 ist eben das Jahr, das dann zählt, bis 2030 Halbierung und, aber jetzt kommt's, bis richtig CO2-neutral will man bis zum Jahr 2050 sein. Also ist noch ein Weilchen hin. Wie macht er das, der Carsten Spohr, und woran liegt das?
Das ist der Chef der Lufthansa, der Vorstandsvorsitzende.
Genau, der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr, der will die Ziele bis 2030 vor allem durch eine neue, sparsamere Flugzeugflotte erreichen. Also quasi Flugzeuge, die auch weiter mit Kerosin fliegen, aber eben weniger verbrauchen. Dafür investiert er auch tatsächlich ordentlich. Dazu kommen so Dinge wie Kleinigkeiten, die aber am Ende keine Rolle spielen, ökologisch korrekte Kaffeeböcher, wahrscheinlich auch keine Plastikstrohhalme mehr und ähnliches mehr. Da wird sich Eva freuen, das reißt es aber nicht raus. Ja? Der zweite Punkt ist, nach 2030, was da kommt, ist vor allem ein Hoffnungswert. Das ist kein konkreter Plan, denn der Carsten Spohr und die Lufthansa, die hoffen auf synthetische Kraftstoffe, also Kraftstoffe, die nicht aus Erdöl gewonnen werden. Das kann man zwar jetzt schon machen, aber hat so einen wahnsinnig hohen Energieaufwand. Ich glaube, der ist 5-mal so hoch, wenn man es durch Strom den Kraftstoff gewinnt, so dass man auch selbst Optimisten glauben, dass das noch viele Jahre unwirtschaftlich bleiben wird. Also kurz gesagt, Carsten Spohr gibt für 2050 ein Versprechen ab, von dem er nicht wissen kann, ob er es halten kann. Aber er wird ja dann auch schon aller Voraussicht nach lange nicht mehr im Amt sein. Insgesamt ist das natürlich auch ein Spiel, das bei den Investoren nicht so gut ankommt. Weil wenn ich jetzt rein investiere als großer Aktionär oder auch als kleiner, kann ich mir einfach nicht sicher sein, dass die Lufthansa den Wandel schafft. Der Konzern ist im Augenblick 5 Milliarden wert, ein bisschen mehr als 5 Milliarden Euro. Das ist bei dem Ruf, sage ich mal, jeder kennt die Lufthansa, und bei über 100.000 Mitarbeitern, ja, eigentlich ein Klacks. Ne?
Die Frage ist ja, die jeden interessiert, der mit einem Unternehmen zu tun hat, wie ernsthaft ist das? Wer geht das tatsächlich im Unternehmen an? Wer ist dafür verantwortlich? Und eine Frage, die uns dann immer sehr interessiert als Journalisten, ist dieselbe, nämlich wer macht's tatsächlich? Jetzt haben wir einmal über Ola Källenius gesprochen, dann über Carsten Spohr, jeweils die Vorstandschefs. Und die Frage ist ja, Martin, wie läuft das gerade? Wird das Kernthema der Chefs oder der Chefinnen? Oder holt man sich einen Nachhaltigkeitsbeirat, der dann berät? Oder schaffe ich einen Vorstandsposten zum Thema Nachhaltigkeit, wie das etwa der DAX-Konzern Heidel Zement gemacht hat?
Ja, viele machen alles gleichzeitig. Und wenn ich das mal so werten will, würde ich sagen, wenn man einen gut besetzten Beirat hat und sich gelegentlich mit ihm trifft als Chef oder Chefin, schöne Sache. Wenn man eine Nachhaltigkeitsvorständin einstellt, die sich im Detail darum kümmert, dass alle Ressorts, und darum geht's ja, ihre Ziele erfüllen, auch gut. Entscheidend ist aber immer, dass der Chef oder die Chefin eine Strategie vorlegt, deren Kern der Klimaschutz ist. So wie man sagen kann, dass bei Daimler schon der Fall ist. Sonst ist das nur ein Herumdoktern. Und nochmal auf Heidel Zement zurückzukommen, ist ja einer der allergrößten CO2-Verursacher im DAX. Ich bin da eher skeptisch, dass wirklich in Heidelberg genug in Klimaschutz investiert wird. Denn man hat gerade eigene Aktien für 1 Milliarde zurückgekauft, beziehungsweise hat beschlossen, es in nächster Zeit zu tun. Statt das Geld, was man ja auch hätte tun können, in klimaverbessernde Maßnahmen zu stecken. Das hilft dem kurzfristig, vielleicht, wenn man es sich anschaut, gar nicht so sehr, ändert aber vor allem nichts am grundlegenden Problem.
Eva, jetzt haben wir in die Traditionsunternehmen reingeleuchtet, die sich umbauen müssen und das auf unterschiedliche Art und Weise versuchen. Aber das viele Geld, das neu investiert wird oder umgelenkt wird, und du hast ja gerade auch den Markt für grüne Anleihen geschildert, was da passiert und wie viel Geld da wirklich reinfließt, das ergibt ja auch Chancen vor allen Dingen für Neugründungen, für eine neue oder neu florierende Greentech-Szene. Welche Branchen oder Subbranchen sind da am interessantesten? Worauf sollten wir achten?
Da gibt's eigentlich fast keinen Bereich, in dem nicht neue nachhaltige Unternehmen sprießen und vor allen Dingen, in dem sich auch bestehende Unternehmen nicht einen neuen Marktbereich erobern und da einsteigen. Also da kannst du wirklich gehen von der Zementindustrie, das, was Martin gerade erwähnt hat. Da gibt es neue Methoden, wie man CO2-sparender Zement herstellen kann. Arbeitet zum Beispiel diese Dresdner Firma Sunfire in Norwegen an einem großen Pilotprojekt mit. Also du kannst alles nehmen. Ich habe heute gerade die wunderbare Firma Plus Ever getroffen. Die haben eine Vertical Farming Anlage entwickelt. Damit kann man Lebensmittel in der Stadt anbauen, weniger Transportwege, weniger Düngemittel, weniger CO2-Ausstoß. Oder vorgestern gesprochen mit Cooper, das ist ein Softwareunternehmen, ERP-Unternehmen, die wollen Klimalieferketten auf CO2-Neutralität trimmen oder CO2-Ersparnis einbauen. Wir hatten gerade die kleine Firma Kleiderli aus Berlin, die aus alten Klamotten einen neuartigen, wiederverwertbaren Kunststoff herstellen will. Oder Everdrop, die machen Waschmittel zum Selbstanrühren. Also sprich, der ganze Transport von diesen Plastikflaschen, die mit, was weiß ich, Sunil und Badedass gefüllt sind. Da wird eigentlich nur Wasser von A nach B gefahren. Vollkommen unnötigerweise. Also du kannst gehen von Rohstofferzeugung, neue Materialien, über Energieerzeugung, Konsumgüter, neue Produktionsmethoden. Überall entstehen neue Ideen, innovative neue Produkte. Und das sind entweder junge Unternehmen oder auch ja ganz traditionelle Unternehmen. Also ich habe zum Beispiel mit Covestro gesprochen, die grüne Socken herstellen. Also sprich, die fangen CO2 aus der Luft ab und verwandeln dieses CO2 mit Hilfe von neu entwickelten chemischen Katalysatoren in einen neuen Kunststoff. Kann man Matratzen draus machen, so schwingende Bodenbeläge für Turnhallen oder eben auch Fasern, aus denen dann Socken hergestellt wurden, haben sie mal in so einer TV-Show vorgestellt. Die Begeisterung war riesig. Sofort hat sich Oerlikon dann bei Covestro gemeldet und hat gesagt, ey, wir hätten da so eine neue Spinnmaschine, wo man dann aus heißem Kunststoff Fasern herstellen kann. Das wäre doch super für Funktionskleidung. Wollen wir dann etwas gemeinsam entwickeln? Und was die alle im Hinterkopf haben, ist, also aus diesem ganzen Investitionspaket, was ja im Moment vorgelegt wird für die, sag ich mal, das Ergrünen der Wirtschaft, die wissen, die haben auch alle die Studien gelesen, zum Beispiel die von Capgemini, dass bis 2030 ein grünes Marktvolumen in Europa entsteht von 800 Milliarden Euro, und zwar pro Jahr. Und das sind natürlich Summen, wo man sagt, ups, da lohnt sich ein Einstieg, auch wenn ich bisher die größte CO2-Schleuder war. Da kann ich mir wirklich gutes Geld verdienen. Also so macht Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Fortschritt gemeinsam Sinn. So wie bei Daimler, die ja auch ihren Aktienkurs steigern können.
Also ich merke schon ein weites Feld und viele Hoffnungswerte. Jetzt wird es ja darum gehen, nicht alle werden durchkommen. Alle sind erstmal zuversichtlich, das sei ihnen auch gegönnt. Aber unsere Aufgabe ist es ja auch dann zu gucken, wer hat wirklich das Zeug, ein erfolgreiches Geschäftsmodell hinzustellen und das, was er oder sie vorgeben, sein zu können, auch wirklich einzulösen. Siehst du da eine Chance, dass sich da wirklich ein deutscher Weltchampion herausbildet? Wovon wird das abhängen?
Ja, also Sven, wenn ich das wüsste, ne? Wenn ich diese große Kristallkugel hätte, in dem der Name des neuen Weltchampions drinstehen würde, würde ich sofort meine Tätigkeit des Artikelschreibens einstellen und ein paar Aktien von diesem Unternehmen kaufen. Aber ja, Scherz beiseite. Ich meine, BioNTech hat gezeigt, innovative Unternehmen aus Deutschland haben die Chance, zu einem Weltkonzern zu werden, zu einem Weltmarktführer zu werden. Hier gibt es wahnsinnig tolle Technologien, viele, viele gute Ideen, auch das technische Know-how, das umzusetzen. Aber das Beispiel BioNTech zeigt auch, was die Entwicklung von solchen neuen, jungen Champions behindert. Und das ist in erster Linie der Mangel an Kapital. Ich meine, dieses Biotech-Unternehmen, das jetzt der Impfstoffstar ist und die Welt vor Covid-19 rettet, das konnte nur entstehen durch die Strüngmann-Brüder, die da hunderte und hunderte Millionen Geld reingesteckt haben. Also selbst, als sie gesagt haben, wir entwickeln einen Impfstoff, war es mit der öffentlichen Förderung nicht weit her, war es auch mit den Investitionen nicht weit her. Also das hing wirklich von solchen Mäzenen ab. Und das ist das Problem bei vielen Neugründungen in Deutschland, so richtig die fetten Summen, die gibt es nur sehr selten. Das kann allerdings auch so ein bisschen mit dem mangelnden Größenwahn der deutschen Gründer zusammenhängen. Also bisher waren die doch relativ zurückhaltend mit ihren Welteroberungsideen. Aber wir sehen immer mehr, die dann doch tatsächlich von uns, von sich sagen, wir können the champion of the world werden. Und das gibt mir Hoffnung.
Martin, der Grat zwischen gesundem Ehrgeiz und Maulheldentum und Aufschneiderei ist ja manchmal recht schmal. Bist du auch so zuversichtlich?
Ja, ich würde vielleicht die Bewertung ein bisschen anders legen als Eva. Sie hat sich vor allem jetzt über Firmen gesprochen, die ganz neu entstehen aufgrund der Klimakrise. Die wird es mit Sicherheit auch geben. Aber ich glaube, in erster Linie werden es, die Branchen bleiben ja die gleichen, mehr oder minder. Also es wird weiterhin Chemieindustrie geben, es wird weiterhin auch Stahlindustrie geben. Es wird, Leute werden Autos bauen und kaufen. Und es wird darauf ankommen, dass alle Branchen das Thema Klimaschutz auf ihre Art auch bearbeiten. Also wir werden jede Menge Solardächer und Windkraftanlagen kriegen. Wir kriegen vegetarische Nahrungsmittel und alles Mögliche. Aber das bleibt von wenigen Ausnahmen abgesehen, würde ich zumindest vermuten, bei den alten Spielern, wenn sie es gut machen. Also das ist für mich, was wir jetzt gerade erleben, keine Stunde Null der alten Wirtschaft. Das ist im Gegenteil eine große Chance für viele alte Spieler, neues Geschäft zu machen.
Ja, da bin ich 100% einverstanden, weil das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Also ich könnte jetzt hier auch noch jede Menge Beispiele runterrappeln, wie ja die etablierten Unternehmen sich umstellen und die Autokonzerne, die auf elektrisch gehen, ThyssenKrupp, Salzgitter, die ihre Stahlerzeugung in Zukunft mit Wasserstoff machen wollen, Siemens, die rausgehen wollen aus der Kohleverstromung und reingehen in Offshore-Wind, in Bau von Elektrolyseuren für Bau von, also für die Erzeugung von Wasserstoff. Also da dieser Wandel, diese Transformation der deutschen Wirtschaft ist im Gange und das kann ein Riesengeschäft werden.
Yvonne, genau deswegen bin ich froh, dass du keine Kristallkugel hast und uns und dem Journalismus noch erhalten bleibst. Lange. Eva, vielen Dank.
Sehr gerne.
Martin, vielen Dank.
Gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über die wirtschaftlichen Weiterungen der neuen Klima-Ära wissen wollen oder generell an exklusiven Informationen zu den wichtigsten Trends der Wirtschaft interessiert sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und in unserer App. Eva Müller, Martin Noé, Philipp Fackler, der diese Folge für Sie produziert hat, und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.
Zum Abschluss nochmal ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Mehr unter haltung.dzbank.de.